Also alle Grafiker unter euch, das kann auch gerne hier bleiben, das passt ja auch zu den anderen Streifen hier.
Wir reden gleich
noch. Ja, genau. Mein Name ist Lukas Nickel, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist, egal ob du das erste Mal da bist, das zweite Mal da bist oder ob du schon mega lange dabei bist. Vielleicht kennst du mich, ich bin nämlich streng genommen Vikar, also Pastor in Ausbildung in der Thomasgemeinde in Ibbenbüren. Und die Thomasgemeinde in Ibbenbüren ist ja die Tochtergemeinde von euch. Also ohne euch gäbe es uns nicht. Vielen Dank nochmal dazu. Ich bin Christ. Das heißt, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Ich glaube, dass Jesus Christus durch Tod und Auferstehung meine Schuld, meine Sünde, meine Trennung von Gott überwunden hat. Mich frei gemacht hat und ich dadurch in Gottes Gegenwart, in einem neuen Leben mit Liebe leben kann. Und weil ich Christ bin, darum bete ich ja auch, klar. Beten ist vielleicht erstmal ganz, ganz einfach. Da gibt es Happy, Happy, Danke, Papi zum Essen. Das gibt es, ne? Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, oh Gott, von dir. Wir danken dir dafür und so weiter. Gibt Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und so weiter. Es gibt das Vater unser im Himmel. Gebete zu sprechen scheint irgendwie ganz leicht zu sein. Und am Ende von einem Gebet kommt dann auch immer dieses Amen. Dann ist das Gebet zu Ende. Und nichts, ich sage nichts dagegen, dass es schlecht ist, ein Gebet zu beenden. Aber manchmal frage ich mich, ist das jetzt wirklich das allumfänglich, was dieses Wort Gebet ausdrückt? Ist es jetzt das, ich spreche etwas, ob frei oder vorgefertigt, und dann sage ich Amen und dann ist fertig? Und in dieser Vorbereitung auf dieser Predigt ist mir das nochmal bewusst geworden, eigentlich nein. Eigentlich ist Gebet viel, viel mehr. Eigentlich ist Gebet viel, viel komplizierter dann am Ende auch. Es ist irgendwie dann gar nicht mehr so, ich sage halt irgendwas und dann ist fertig. Sondern, ich teile es in drei Teile auf, Gebet hat viel mit dem Reden zu tun, Gebet hat aber auch mit dem Hören zu tun und am Ende hat Gebet sogar auch mit dem Tun zu tun. Reden, Hören, Tun. Wenn ich versuche, das Prinzip oder das Konzept Gebet runterzubrechen, was ist das Allerwichtigste, was sind die Mindestvoraussetzungen, die man braucht, dass man sagen könnte, Gebet ist Gebet. Würde ich sagen, erstens, Gebet ist an Gott adressiert. Gebet ist etwas, was ich in irgendeiner Form zu Gott spreche, sage, vermittle. Psalm 50, Vers 15, Gott spricht, rufe mich an in der Not. Rufe mich an. Und das möchte ich trennen von allen anderen Adressaten, die wir so haben. Also meine Frau, meine Kinder, schön und gut. Aber denen etwas zu sagen, würde ich sagen, ist nicht automatisch ein Gebet. Auch wenn ich da etwas zu spreche, auch wenn da eine Reaktion kommt. Und auch wenn ich jetzt irgendwie in den Äther rufe, ach, was soll das hier? Es ist nicht automatisch ein Gebet. Sondern ein Gebet ist etwas, was an Gott, und hier meine ich den Gott, den Vater von Jesus Christus, ne, den Gott im Alten und Neuen Testament, was an ihn adressiert ist. Herr, ich habe da ein Anliegen. Gott, hör mich an. Das ist das erste Wichtige. Und das zweite, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Es geht darum, ehrlich und aufrichtig zu sein. Und hier trifft es schon ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe. Also, Gebete zu sprechen ist ja gut, aber es kann sein, dass ich ein Gebet spreche, ein Gebet denke, dass ich mich irgendwie mit einem Amen beteilige, obwohl ich das gar nicht so meine, obwohl das gar nicht genau das ist, was ich auch sagen würde oder gar nicht das widerspiegelt, was mir gerade wichtig ist. Und hier ist aber der Punkt in dem Psalm, schaffe mir ein reines Herz, schaffe, dass ich ehrlich bin, wenn ich etwas zu Gott bringe. Dass es wirklich mich betrifft, was ich zu diesem Gott sage. und nicht das, was andere vielleicht hören wollen, wenn ich laut spreche, nicht das, was ich mir schön rede, wenn ich zu Gott rede und alles toll ausschmücke und das, was mich wirklich beschäftigt, gar nicht weitergebe. Also dieses kontemplative Gebet für Männer, super Sache, da geht es auf den Grund. Da geht es darum, ich werde mal ehrlich. Ein ehrliches Gebet, ein aufrichtiges Gebet fordert ganz schön heraus. Also ich könnte ja die Frage stellen, mit welcher Person in deinem Leben hast du am intensivsten Kontakt? Also wem vertraust du am allermeisten an? Mit wem redest du am krassesten? Ja? Vielleicht ist dein Partner, vielleicht eine beste Freundin, ein bester Freund, vielleicht irgendein Lehrer, irgendein Mentor, deine Eltern vielleicht. Und dann noch eine Schippe drauf, das ist ein ehrliches Gebet zu Gott. Am Ende, Gott dürfte Dinge über dich wissen, die du ihm mitteilst, die du an ihn ranträgst, was keiner weiß. Was ich nicht mal mit meinem Partner teile, was ich nicht mal mit meinem Mentor, mit meinem Pastor teile, sondern nur zwischen Gott und mir ausmache. Und das ist ein ehrliches Gebet. Da sagt Gott, da will ich dich haben. Du brauchst gar keine Maske vor mir tragen. Du brauchst gar nicht schöne Gebete sprechen. Du brauchst gar nicht dies und das machen. Ich brauche dich. So wie du bist, wenn keiner hinguckt. Daran habe ich Interesse. Gott sagt, ich habe Interesse an dir. Und darum darfst du ehrlich sein. Und das ist ein Schlüssel. Also knapp zusammengefasst, zwei Mindestvoraussetzungen. Wenn ich bete, wenn ich ein Gebet spreche, ich wende mich direkt an Gott, so gut ich das kann, und ich bin so ehrlich, so gut ich das kann. Und hier auch nochmal eine Einladung, ich weiß ja nicht, wo deine spirituelle Reise gerade ist, ich weiß ja nicht, ob du auch Christ bist, ich weiß nicht, ob du eine schwierige Biografie gerade hast, dass es gerade nicht so leicht läuft mit Gott und mit deinem Leben. Und trotzdem, das, was du über Gott weißt, da kannst du dich dran wenden. Du musst jetzt nicht hochtheologisch die perfekte Formulierung finden, um dich an diesen Gott zu wenden, ob man ihn jetzt Jahwe nennt, Jesus, Elohim oder so. Aber wenn du weißt, da ist dieser Jesus, da ist dieser Gott. Und zu dem bin ich so ehrlich, wie ich mir das gerade zutraue. Dann herzliche Einladung. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Wenn ich dir zusprechen kann, Gott freut sich auf dich. Gott freut sich, in Kontakt mit dir zu treten. Und dafür ist Gebet eine Brücke. Am Ende heißt es sogar, dass Gebet und Glaube ganz eng verknüpft sind. Also wenn ich mich als gläubigen Menschen bezeichne, dann wird es auch Auswirkungen auf mein Gebetsleben haben. Es kann, können wir nachher drüber streiten, wenn ihr das anders seht, es kann gut sein, dass mein Gebetsleben ein Spiegel ist von dem, was ich dann eigentlich auch an diesen Gott glaube. Und wenn mein Gebetsleben sehr knapp ist, wenn mein Kontakt, meine Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott so knapp ist, kann es sein, dass es mir auch schwerfällt, ihm zu vertrauen. Und gleichzeitig, wenn ich im Glauben wachsen möchte, wenn ich mehr erleben möchte von Gott, wenn ich näher an Gott dran sein will, dann komme ich nicht drum herum, dass ich auch mein Gebetsleben trainiere, dass ich mein Gebetsleben kultiviere, dass ich beziehungsfähiger werde durch verschiedene Gebetsformen. Was ist das Ziel von Gebet? Es geht, wenn ich bete, nicht um das Gebet an sich. Also ich beeindrucke Gott nicht, indem ich besonders viel bete, indem ich besonders viel runterrede, indem ich besonders viel Stille halte. Das Gebet für sich hat keinen Selbstzweck, sondern das Gebet, das Ziel von Gebet ist Beziehung. Das Ziel von Gebet ist Beziehung. Und auch da wieder eine kleine kritische Frage, wenn ich mein Gebetsleben so angucke, die letzten Male, wo ich gebetet habe, hat es mich Gott näher gebracht? Konnte ich da wirklich Verbindung aufbauen mit Gott? Habe ich da etwas Neues kennengelernt? Wurde ich da irgendwie erfrischt, neu beseelt? Oder war das alles ein bisschen dröge? Mein Opa sagt, dröge. Das war ein bisschen trocken, ein bisschen, oh ja, und Amen, endlich fertig. So nicht. Sondern ein erfrischendes Gebetsleben, was auf Beziehung entsteht. Und da hat Hans-Peter Reuer, manche kennen Hans-Peter Reuer vielleicht noch von früher, Cooler Typ, gibt viele YouTube-Videos und Predigten von ihm. Er hat einmal drei Sprachen vorgestellt. Er sagt, wenn man sich so Menschen untereinander anguckt, gibt es quasi drei Sprachen. Es gibt die Sprache der Information, das bedeutet, ich möchte meinem Gegenüber etwas weitergeben. Ich möchte ihn informieren. Ich möchte ihm einfach etwas weitergeben, was er vielleicht noch nicht weiß. Und das ist alles. Sprache der Information. Der Nachrichtensprecher ist sowas zum Beispiel. Oder hier die Ansagen, die hier gemacht werden. Ich gebe eine Information weiter und das ist gut. Zweite Sprache ist die Sprache der Aufforderung, des Appells, des Befehls vielleicht sogar. Ich sage dir etwas mit einem klaren Anliegen, mach das, setz das um. Da müssen wir auch nicht groß drüber reden, ich möchte, dass du das tust. Und das dritte ist die Sprache der Beziehung. Und Hans-Peter Reuer gibt das Beispiel, Sprache der Information können wir im Gebet mit Gott eigentlich nicht anbringen, weil Gott ja schon alles weiß. Es wird ja nichts geben, wo Gott sagt, ach, wirklich, Lukas? Nee, das wusste ich nicht. Danke, dass du mir das sagst. Hatte ich irgendwie nicht auf dem Schirm. Ist ja, so ist Gott ja nicht. Also es ist gut, wenn wir ihm etwas mitteilen. Aber ich darf dir sagen, das weiß er schon. Aber es tut uns gut, ihm das mitzuteilen. Ja? Wenn ich ehrlich mit Gott bin, das macht ja viel mehr mit mir als mit ihm. Sprache der Aufforderung, des Befehls. Ich bin nicht in der Position, um Gott etwas zu befehlen. Ja? Ganz ehrlich, ich bin das Geschöpf, Gott ist der Schöpfer. Ich kann ihn bitten, ich kann ihn darauf aufmerksam machen, ich kann hoffen, dass er das macht, aber ihn herauszufordern, ihn zu provozieren, ihm zu sagen, du machst das jetzt sonst, dann sagt Gott, ja, dann ist das deine Geschichte. Und was übrig bleibt, ist die Sprache der Beziehung. Das ist bei frisch Verliebten manchmal der Fall. Frisch, sagt jetzt auch Hans-Peter Reuer, habe ich mir nicht ausgedacht, frisch Verliebte connecten viel, haben ganz viel miteinander Austausch, aber da ist wenig Information bei. Da ist jetzt wenig Wichtiges, was nach 2 Stunden Telefonat jetzt heilsentscheidend wäre. Und es ist auch nichts Herausforderndes, Appellartiges dabei. Es ist einfach Beziehungsgeschehen. Es ist einfach Zeit verbringen, sich austauschen. Und Kinder, wenn sie spielen oder wenn ich mit Kindern, mit meinen Kindern was zu tun habe, da ist auch ganz viel. Es geht nicht so ganz darum, was wir jetzt sagen. Es geht einfach, wir verbringen Zeit. Und das ist Gebet. Gebet ist Beziehungsgeschehen. Gebet ist ehrliches in Verbindung treten mit Gott. Auf deine eigene Weise. In deinem Tempo, mit deinen Inhalten, mit deinen Anliegen. Und mit diesem Vorzeichen, an Gott gerichtet und ehrlich, öffnet sich ein riesiger Raum, wo Gebet Kraft hat, wo Gebet meinen Glauben stärkt, wo Gebet so persönlich wird, so einzigartig wird. Auch gar nicht, dass ich das mit anderen teile, hatte ich ja schon mal gesagt, sondern dass ich erstmal ich und Gott, die persönliche Beziehung gestärkt wird, indem ich Worte finde, indem ich Formen finde, die mich Gott näher bringen. Eine Art und Weise, die gut tut. Da stelle ich euch ein bisschen was vor, was man so beten kann. Verschiedene Inhalte von Gebet. Ich lasse mal kurz den Theologen raushängen. Also im Hebräischen gibt es da 2 große Wörter für Gebet. Ich spreche sie nicht aus, aber sie existieren. Einmal 70 Mal und einmal 80 Mal am meisten in den Psalmen. Und das wird dort, also das hebräische Wort wird mit Bitten, Flehen übersetzt. Das ist der alttestamentlich häufigste Übersetzung von Gebet. Bitten, Flehen. Und im Neuen Testament kommt es auch nochmal 80 Mal vor, am meisten in der Apostelgeschichte. Und da ist es auch sich wünschen, sich an Gott wenden. Es ist viel Gutes dabei. Ich wende mich an Gott, ich habe ein Anliegen, ich bitte ihn, ich zeige, ich brauche Hilfe. Und trotzdem werde ich euch gleich Wörter vorstellen, stehen da sogar schon, wo ich denke, das greift es heute nicht ganz. Gebet hat viel, viel mehr zu geben. Gebet kann ganz, ganz viel Loben sein. Psalm 100, Vers 4, gar nicht, Psalm 150, Vers 2. Lobt ihn mit seiner Herrlichkeit und Größe, lobt ihn mit seinen mächtigen Taten. Psalm 104, tretet ein zu seinen Toren mit Dank, zu seinen Höfen mit Lobpreis, dankt ihm und preist seinen Namen. Ein Loben, ein Preisen, eine Ehrerbietung darbringen. Das ist auch ganz viel mit Feiern, mit Musik, mit Celebration, mit ganz vielen Gefühlen. Es ist ganz viel, du bist der Herr. Es gibt die Bitte, Psalm 130, Vers 1. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, Herr, höre meine Stimme. Ein Teil von Gebet kann sein, dass du ehrlich wirst, was dich gerade kümmert. Und du sagst, Herr, bitte mach das, bitte änder das. Ich schaff's alleine nicht, bitte, bitte. 1. Timotheus 2, Vers 4, die Fürbitte, total wichtiger Punkt. Zuerst bitte ich, dass man für alle Menschen bittet, Gebete, Fürbitten und Danksagungen tut. Ich hatte mal im interreligiösen Kontext ein Gespräch und habe die Person gefragt, na, wie sieht sie das denn mit der Fürbitte? Also, wenn du viel betest, wo taucht denn da deine Nachbarschaft auf? Wo taucht denn da die Menschen in deiner Umgebung auf? Der hat sie mich komisch angeguckt, wie? Ich bete doch nur für mich. Also wenn ich mich an diesen Gott wende, dann doch eigentlich nur, damit es mir besser geht, damit ich irgendwas habe. Dann habe ich erklärt, aber ein Teil des christlichen Glaubens ist, dass mich die anderen Menschen nicht kalt lassen und dass ich für diese armen, also manchmal armen Menschen, für diese Menschen eintrete, dass ich Fürbitte leiste für die, die gerade selber nicht beten können, die gerade selber nicht weiter wissen. Total wichtiger Punkt. Wenn es dir total gut geht, sprich Fürbitte für die Menschen um dich rum, die Hilfe brauchen. Tritt ein für diese Menschen, die selber nicht weiter wissen. Vielleicht gibt es auch hier in der Gemeinde Leute, die Gebet brauchen. Dann lerne, Fürbitte zu leisten. Dann noch zwei unangenehme Punkte. Die Klage, Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klage ist so ehrlich und so wichtig und so gut. Wahrzunehmen, dass dein Leben, auch wenn du der tollste Christ bist, auch wenn du in der ganzen Gemeinde, du hast alles durchgespielt in der Gemeinde, von Kleinkind bis zum Erwachsenenalter, und trotzdem kommen Schicksalsschläge und trotzdem misslingt eine Beziehung, trotzdem kommt Krankheit, trotzdem kommen finanzielle Engpässe, trotzdem kommen Dissonanzen, kommen Konflikte, die ich nicht mehr überblicken kann. Und am Ende, nach dem ganzen Bitten, nach dem ganzen Loben, kommt die ehrliche Klage. Vater, mir geht's richtig schade. Ich weiß wirklich nicht weiter, das kann schon fast ins Aggressive werden. Aber ehrlich zu sein, Vater, ich halte es nicht mehr aus. Großer Gott, ich wende mich zu dir, weil ich nicht weiter weiß, aber es, jetzt fällt das andere böse Wort, ne? Es ist K, es kommt mir hoch, so. Ne? Und wie gut ist es, das rauszulassen. Wie gut ist es, ehrlich mal alles rauszulassen, was dich stört, was dich überfordert. Und auch da möchte ich dir sagen, Gott hält das aus. Ich hab eine Tochter, die ist 10 Monate alt und manchmal spuckt die noch oder manchmal sabbert sie einfach. Und da kommt auch alles raus. Dann ist das hier so bekleckert. Und ein Kumpel sagt, das sind die Abzeichen der Väter. Das sind hier die, ne, die Abzeichen für Väter. Und ich glaube, Gott hat irgendwie auch so ein T-Shirt an und wenn ich mal alles rauskotze, jetzt habe ich es doch gesagt, hochkommt, dann zieht er einfach ein neues T-Shirt an. Ich glaube, Gott hält das aus, wenn wir uns beklagen bei ihm. Gott hält das aus. Sei ehrlich, wenn du etwas zu beklagen hast. Und der letzte Punkt, Psalm 51, Vers 3, Buße. Ein Teil von Gebet kann auch sein, Herr, ich lag falsch. Ich habe da Mist gebaut. Ich sehe es jetzt ein. Danke, dass du mir das zeigst. Ich tue Buße für das, was ich getan habe, für das, was ich nicht getan habe. Weil ich möchte, dass Verbindung wiederhergestellt wird. Und dann, wenn wir Buße in der Buße bekennen, ist Gott treu und gerecht und vergibt uns. Buße, ehrliche Buße, wenn du ehrlich sagst, was falsch gelaufen ist, setzt so viel frei. Macht so viel Wiederherstellung, tut so gut. Denn meine Missetat erkenne ich und meine Sünde ist immer vor mir. So, das nur ganz kurz. Also wenn euch langweilig wird im Gebet, merkt euch diese Wörter, da gibt es einiges, was wir neu besprechen können mit Gott. Gut, also zurück zum Thema. Ich spreche, 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 dann sage ich Amen, dann ist fertig. Nein. Dann kommt jetzt das zweite große Gebet ist auch Hören. Wenn ich glaube, dass Gebet Beziehungsgeschehen ist, wenn ich glaube, dass Gebet ein Interaktion treten mit Gott ist, dann geht es nicht nur darum, dass ich nur spreche, sondern es geht auch darum, dass ich höre. Psalm 37, Vers 7, Harr in Stille auf den Herrn und warte auf ihn. Oder Habakuk 2, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, vor ihm schweige die ganze Erde. Wenn ich mit Gott in Kontakt trete, lohnt es sich, Gott auch zu Wort kommen zu lassen. Wenn ich bete, kann es so eine Befreiung sein, auch zu warten, dass er etwas sagt. Und bei allem Guten für Gebete und auch wenn wir jetzt beten und sagen wir Amen und dann geht's weiter, im Kern darf Gott auch reagieren, darf Gott auch antworten. Und dann kommt ja wieder dieses, krass, ich erlebe, Gott reagiert auf mich. Wenn ich mir Zeit nehme, auch kontemplativ zu warten, Stille auszuhalten, mich mal 10 Minuten, 15 Minuten zurückzuziehen, vielleicht sogar spazieren zu gehen, die Gedanken runterzufahren und zu warten und zu erwarten, dass Gott jetzt irgendwie darauf reagiert. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig für alle Profi-Christen, Gottes Stimme hören. Ja, wie macht man das? Wo ist es? Wo hört es auf? Wo fängt es an? Wie prüfe ich das und so? Ich möchte das in drei Schritten kurz Tipps geben. Also, angenommen, ich habe eine Gebetszeit, das heißt, ich habe irgendwas von diesen Themen, die ich zu Gott spreche. Ja? Und dann sage ich, Herr, bevor ich jetzt Amen sage, möchte ich mir noch eine Zeit nehmen, um zu hören, was du darauf zu sagen hast. Dann kann ich sagen, ich lese einfach ein bisschen noch in der Bibel. Ich blätter ein bisschen rum, ich bin so ein bisschen offen. Ich bin offen, wie Gott reagiert. Gott kann manchmal durch Bibelverse zu uns sprechen. Ein Bibelvers kann mir dann wichtig werden. Oder ein Vers, der sogar in meinem Kopf ist, ein Psalm, ein Wort. Und das nehme ich dann, weil es mein Herz berührt, nehme ich es als Wort Gottes an, für mich persönlich. Und das kann gut tun. Das kann gut tun. Zweitens, es kann sein, dass Gott dir etwas sagt, dir etwas mitteilt, was herausfordernd ist, was vielleicht dir nicht ganz leicht fällt, umzusetzen oder anzunehmen. Dann schreib es auf und geh damit in deine Kleingruppe. Frag mal 2, 3 enge christliche Freunde, was die denn davon halten. Frag zur Not auch den Pastor oder die andere Leitungspersonen, ein Seelsorgeteam oder so. Geh in den Austausch und überprüfe, guck mal, ergebnisoffen, ich hatte eine Gebetszeit, das habe ich den Eindruck, hat Gott mir gesagt, kann da was dran sein, was denkt ihr? Und dann können die Freunde das bestätigen oder können auch sagen, boah, das klingt wirklich komisch, verkauf dein Haus lieber nicht oder so. So ein bisschen rückkoppeln. Und daraus entsteht dann aber, dass du Stück für Stück Gottes Stimme kennenlernst. Dass es viel einfacher wird, herauszufinden, was sagt mir denn Gott? Wie tickt denn Gott? Und ich glaube ganz fest und ich erlebe das, Gott redet, Gott spricht, Gott vermittelt etwas. So sehr wie ich bete, so sehr antwortet auch Gott. Und wir können und dürfen trainieren, dass es besser wird. Und das Dritte, die Unterscheidung, alles, was Gott mir sagt, ist erstmal für mich ganz wichtig. In den seltensten Fällen sagt mir Gott etwas, was ich dann dem Sven sagen soll. Alle Profi-Christen wissen Bescheid, diese Richtung, da machen wir nicht mit. Erstmal, wenn Gott etwas sagt, geh davon aus, das hat mit dir zu tun. Kümmere dich nicht um die anderen Menschen, sondern bleib bei dir, nimm das ernst, was Gott dir sagt. Gott wird sich um die anderen Menschen schon selber kümmern, bin ich fest von überzeugt. So. Aus dem Reden und aus dem Warten, aus dem Schweigen, aus dem Herr, ich bin offen, entsteht Beziehung. Weil ich ehrlich zu Gott bin und ich erlebe, Gott reagiert darauf, ganz individuell, ganz einzigartig. Und daraus komme ich ins Handeln. Daraus komme ich ins Handeln. Wenn wir als Christ unterwegs sind oder wenn du als Christ unterwegs bist, versuch es nicht umzudrehen. Versuch nicht, Hauptsache du handelst möglichst christlich oder Hauptsache du machst möglichst viel ohne Gebet und ohne Beziehung, sondern lasst uns doch versuchen, immer wieder durch Gebet, durch Beziehung ermutigt zu werden, etwas zu tun, einen Dienst weiterzumachen, etwas zu ändern in meinem Leben. Wenn ich das Gefühl habe, Gott drängt mich dahin, Gott ermutigt mich, das umzusetzen. Psalm 42, Vers 2, meine Seele dürstet nach Gott, dem Lebendigen. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Ich suche diese Nähe, ich suche dieses, es dürstet mich. Ohne Gott weiß ich nicht weiter. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn ich in ihm bleibe, wenn die Verbindung da ist, wenn Gebet da ist, bringe ich Frucht, kann ich etwas tun. Und 2. Korinther 6, 16, ich, Gott, will bei ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das Tun am Ende, was auch immer das ist, ist die Folge von Gebet, ist die Folge von Beziehungsgeschehen, ist die Folge, jetzt bin ich vollgepumpt mit Informationen, mit Ermutigung, mit Vision und jetzt kribbelt es mich und jetzt möchte ich das umsetzen, weil ich weiß, Gott ist hinter mir, weil ich weiß, Gott fordert mich auf, weil ich weiß, Gott befähigt mich dazu. Und dann ist es die Tat, dann ist es Glaube in Aktion. Und dann hat es auch damit, habe ich gehört das gar nicht? Doch. Und dann hat es auch damit zu tun, Gebetspraktiken anzuwenden, kreatives Gebet zu trainieren. Habe ich da eine Folie? Habe ich noch eine Folie? Nee, habe ich nicht. Gut, dann habe ich sie doch nicht. Okay. Weil hier im Skript habe ich es auch nicht. dann weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte nämlich sagen, dass das Gebet, ein Punkt war, Gebet in den Alltag zu bringen, indem ich das, was ich sowieso erlebe, also jetzt Tipps zum Gebet, da sind wir, ja. Das, was du sowieso, ist doch da, super. Toller Typ, der die Folie gebracht hat. Werde in deinem Gebet zu Gott ehrlich. Nochmal als Ermutigung. Wenn dein Gebetsleben davon genährt war, dass du etwas kopierst, was andere sagen, wenn du etwas nachsagst, was mit dir, deinem Leben und deinem Herzen nichts zu tun hat, gewöhn dir an, ehrlicher zu werden. Sei ehrlich zu Gott. Also ich hatte das mehrere Male beim Spazierengehen im Wald und auf einmal breche ich zusammen, weil ich merke, jetzt wird es auch schon emotional, weil ich merke, das ganze Blöde, was ich Gott die ganze Stunde vorher gesagt habe, das ist gar nicht ehrlich gewesen. Und dann ist dieser schöne, befreiende Moment, dass Gott sagt, so Sohn, wollen wir jetzt mal ehrlich reden und dann, hey, sei ehrlich vor Gott. Du musst dich nicht verstellen vor Gott. Sprich dein Amen zu anderen Gebeten bewusst. Also wenn du am Anfang bist mit deinem Gebetsleben und du merkst, das ist ein gutes Gebet, dann kannst du ja Amen sagen, als erster Impuls. Ja, Vater, das, was er gesagt hat, das stimmt für mich auch. Amen. Nutze aufgeschriebene Gebete, Bibelverse oder Bücher. Also wenn du etwas liest, Psalm 23, ein Bibeltext oder so, und das gefällt dir wirklich, dann darfst du das natürlich nachsprechen. Dann darfst du das natürlich für dich in Anspruch nehmen. Darfst es sogar ein bisschen abändern, wenn es für dich passt. Also übe Schritt für Schritt ein Gebet zu sprechen, in diese Verbindung zu Gott zu kommen. Und das Letzte, das wollte ich nämlich jetzt eigentlich sagen, nimm deinen Alltag als Symbole für dein Gebet. Das heißt, du kannst dir angewöhnen, egal wo du bist, was du gerade erlebst, die Situation als Symbol für ein Gebet zu sprechen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe es ja nicht. Stell dir vor, du bist an einer roten Ampel. Lieblingsbeispiel von mir. So, du könntest dich ja aufregen, oh, ich komme zu spät und warum ist das alles? Oder du nimmst es als göttlichen Impuls zu warten und sagst, Herr, so wie ich jetzt an der Ampel stehe, so möchte ich jetzt zur Ruhe kommen. Bitte hilf mir, zur Ruhe zu kommen. Danke für die rote Ampel. Wenn du hier dein Zimmer aufräumst oder vielleicht auch hier im Gemeindehaus und du putzt irgendwas, Herr, so wie ich jetzt hier reine mache, so wie ich jetzt hier staubsauge und sauber mache, so möchte ich, dass du auch mein Herz und jedes Zimmer in meinem Herzen, in meinem Leben sauber machst. Und das, was du gerade erlebst, ins Gebet verpacken. Herr, ich könnte mich ärgern, weil mein Arbeitskollege eine Beförderung hat. Oder Vater, danke, dass du diesen Menschen so krass befähigt hast. Danke, dass er vielleicht finanziell jetzt besser dargestellt ist. Ich freue mich für ihn. Danke, dass du ihm das ermöglichst. Und jede Szene, jede Situation kann, wenn man das trainiert, ein Impuls sein zu beten. Damit komme ich jetzt zum letzten Punkt, der zerrissene Vorhang. Ich hatte vor einigen Zeiten dieses schöne Bild von dem zerrissenen Vorhang, als Jesus gestorben ist, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Und das ist ja die Symbolik, das Allerheiligste, was von dem Vorhang verdeckt war, wird aufgerissen, die Trennung zwischen dem Allerheiligsten, zwischen Gottes Gegenwart und den Menschen, wird wiederhergestellt. Ja, alle. Doch als Jesus starb, zerriss der Vorhang von oben nach unten und ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, wenn wir uns manchmal so fühlen, als ob zwischen mir und Gott, also ich müsste jetzt das so machen, ja, oder sagen wir so, zwischen mir und Jesus, zwischen mir und Gott ist irgendwie ein Vorhang, ist irgendwie eine Trennung, eine Wand. Und es fühlt sich so kalt an und so trocken an und so unergiebig irgendwie, dass wir diese Wahrheit ergreifen. Der Vorhang, der ist ganz zerrissen. Es gibt faktisch, theologisch keine Trennung für den Gläubigen zwischen mir und Gott. Es ist alles offen. Guck, jetzt hält das nicht mal. So, es ist alles offen. Wir haben diesen Zugang. Wir haben diese Möglichkeit, Beziehung zu Gott zu haben. Das ist offen. Und wir dürfen diese Wahrheit annehmen. Wir dürfen die Lüge nicht glauben. Ich muss erst irgendwas erreichen, um in diese Gegenwart zu kommen. Ich muss erst irgendwas leisten. Ich muss erst irgendwie besonders krass und besonders heilig werden, um mir selber den Zugang zu diesem Jesus zu erarbeiten. Und das sehe ich manchmal mit Gebet, dass Gebet ein Schlüssel dafür sein kann, diese Wahrheit wieder aufzugreifen. Also wenn du gerade ein sehr trockenes, schwieriges Gebetsleben hast, wenn es dir gerade richtig schwer fällt, ehrlich zu Gott zu sein, Gott überhaupt anzusprechen, hör diese Wahrheit, der Vorhang ist für dich zerrissen. Es ist eine Lüge, wenn du glaubst, Gott will nichts mit dir zu tun haben. Es ist eine Lüge, wenn du glaubst, Gott hat kein Interesse an dir, Gott hört dich nicht. Doch, Gott hört dich. Gott liebt dich. Gott ist ganz bei dir. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Lass den Vorhang offen. Nimm diese Wahrheit an und finde für dich einen Gebetsweg, ein Gebetsleben, was ergiebig ist, was richtig schön ist. Und damit komme ich zu dem Traum. Was wäre, wenn wir als Gemeinde, was wäre, wenn du und ich als Einzelner ein stärkeres Gebetsleben hätten? Was würde es mit mir machen, wenn Gott viel, viel mehr in meinem Alltag ist? Ich habe für mich zwei Sachen aufgeschrieben. Ich würde wesentlich mutiger in meinem Alltag sein. Wenn ich immer wüsste, Gott ist da, wenn ich immer wüsste, der Vorhang ist zerrissen, wenn ich immer wüsste, ich kann mit allem, was mich betrifft, sofort zu Gott kommen. Ich wäre mutiger. Wir haben gerade auch ein paar schwierige Situationen bei uns zu Hause und in der Familie. Ich wäre mutiger. Ich hätte weniger Angst vor der Zukunft. Und das Zweite, ich hätte mehr Frieden. Ich hätte mehr Ruhe. Bei der ganzen Unsicherheit hätte ich mehr Ruhe, weil ich weiß, da ist ein starker Papa an meiner Seite. Da ist ein starker Gott, der sich irgendwie um mich kümmert, der irgendwie da ist, auch wenn ich es gerade nicht spüre. Was würde es mit dir machen, wenn Gebet eine krasse, größere Rolle spielen würde? Was würde es mit dir machen und was würde es mit den Menschen in deinem Umfeld machen, wenn sie erleben, was Gebet in deinem Leben macht? Und wie können wir als Kirche, wie können wir als Gemeinde eine Kultur stärken, wo Gebet größer wird? Da werden wir nächste Woche, also werdet ihr nächste Woche nochmal von Sven was hören. Wie Gebet Gemeinde verändert. Wie Gebet eine Kultur wird der intensiven Beziehung. wo richtig was in Bewegung kommen kann, wo richtig was losgelöst werden kann, wo Befreiung geschehen kann. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir ehrlicher beten, dass wir kreativer beten, dass wir mehr zuhören. Und ich gebe dir mit für die nächste Woche, was du tun kannst. Suche dir eine neue Gelegenheit oder eine neue Situation für dein Gebet im Alltag. Such dir mal eine Szene raus, die du bebeten kannst, symbolisch. Nimm mal ein Wort von diesen Gebetsinhalten, mit denen du nicht so viel zu tun hast. Sei mal ein bisschen kreativer, spiel mal ein bisschen rum mit der Art und Weise, wie du mit Gott in Kontakt bist. Sei kreativer, sei vielfältiger in deinem Gebet. Halte mal eine halbe Stunde Stille aus, zum Beispiel. Bete mal einen Bibelvers 50 Mal hintereinander. Sei kreativer. Kitzel, fordere dich mal selber heraus, in diese Beziehung einzutreten. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt an diesem Tag, sei ehrlicher zu Gott. Sei ehrlicher. Gott hat so viel Interesse, dich kennenzulernen. Auch nicht deinen Nachbarn, auch nicht deinen Partner, auch nicht deine Eltern, deine Kinder. Gott will dich kennenlernen. Und da ist die Stärke drin. Ich spreche ein kurzes Gebet und dann haben wir eine kurze Stille, wo Gott zu dir sprechen kann. Und danach starten wir mit der Anbetungszeit. Die Band könnte auch schon nach vorne, wenn sie Bock hat. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du es liebst, mit uns Gemeinschaft zu haben. Danke, dass du unsere Herzenstür klopfst. Jesus, danke, dass dir nichts daran liegt, wie tolle Worte wir reden, wie wir uns präsentieren, sondern dass du in uns echt Interesse hast. Jesus, danke, dass du uns kennst und dass du uns für wertvoll erachtet hast. Dass du für uns gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du den Vorhang zerrissen hast. Danke, dass du in uns wohnst, wenn wir an dich glauben. Herr, schenk uns ganz viel Geduld auf unserem Gebetsweg, Trainingsweg. Schenk uns ganz viel Freiheit, Neues auszuprobieren. Schenk uns Ideen, wie wir mit dir in Kontakt kommen. Und danke, dass du es liebst, zu uns zu sprechen. Danke, dass du ebenso kreativ bist. Und Vater, sprich laut und deutlich zu uns. Gebrauche Bibelverse, gebrauche andere Menschen, um zu uns zu sprechen. Vater, wir sehnen uns danach, mehr von dir zu hören, mehr von dir wahrzunehmen, neue Berufungen zu empfangen, neue Gaben zu bekommen, neue Verstärkung zu bekommen. Vater, wir brauchen dich, wir sehnen uns nach dir. Es dürstet, mehr von dir zu bekommen. Und danke, dass das möglich ist. Vater, sprich jetzt zu uns, wenn wir Stille haben.